Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu dieser Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Samstag, den 13. Juni 2026. Ich sende aus einem klaustrophobischen Räumchen, ziemlich eng hier drinnen, schalldicht abgeschirmt, eine Art Kajüte am Flughafen von Helsinki. In einer knappen Stunde geht's zurück in die Heimat. Ich freue mich, da wieder in vertraute Gefilde zurückzukehren. Und vor allem haben wir ja dann morgen in der Schweiz eine ganz weichenstellende Volksabstimmung. Und das ist ja etwas, was die Schweiz einzigartig macht. Wir sind das Land auf der Welt, das exklusive Land in der Welt, das tatsächlich zu allen, wirklich allen Dingen das Volk entscheiden lässt. Kein Gesetz, kein Verfassungsartikel, nicht mal ein Zehntel Prozent einer Steuererhöhung kann in der Schweiz durchkommen, ohne die ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung der Bevölkerung. Und diese direkte Demokratie ist die Perle unserer Staatsform und ist eine ganz entscheidende Grundlage dafür, dass es der Schweiz besser geht als anderen Ländern. Und natürlich, dass die Schweiz auch ihre Unabhängigkeit, ihre institutionelle Unabhängigkeit bewahrt, insbesondere auch gegenüber Organisationen wie der Europäischen Union. Das wird im Ausland, vor allem auch in Deutschland, zum Teil als Abschottung diskreditiert. Nun gut, manchmal muss man sich auch abschotten vom Wahnsinn der anderen. Das hat es ja in der Geschichte immer wieder gegeben. Ich meine, im Zweiten Weltkrieg mussten wir uns abschotten mit unserer Armee, mit unserer Redui-Taktik gegenüber dem Totalitarismus, vor allem in Deutschland, aber auch in Italien. Also Abschottung kann eine sehr zweckdienliche Überlebensstrategie sein, aber der Modus vivendi unseres Landes ist nicht die Abschottung, sondern die Weltoffenheit. Und diese Weltoffenheit kann ja erst dann richtig ausgespielt werden, wenn man selber die Unabhängigkeit, die Ungebundenheit, die Flexibilität behauptet. Und der Kern, das Herz, eben die Perle sozusagen dieser Unabhängigkeit ist natürlich die Selbstbestimmung der Bürger in der direkten Demokratie, dass sie eben über alles selber bestimmen können, was sie direkt betrifft. Und damit hat die Lebenswirklichkeit der Leute eine ganz eminente Bedeutung in unserer Politik, die Lebenswirklichkeit. Und das ist ja genau das, was sie derzeit oder vielleicht schon seit längerem in Deutschland erleben, dass sie eben Politiker haben, die sich über diese Lebenswirklichkeit hinwegsetzen, abgehoben sind. Wir schaffen das, sich Dinge zutrauen, die sie überhaupt nicht im Griff haben und vor allem auch in einem permanenten Informationsvakuum entscheiden müssen. Denn in der Schweiz werden die Politiker regelmäßig daran erinnert, was die Realität ist, was die Wirklichkeit ist, die Lebenswirklichkeit der Bürger. Das ist nicht die absolute Wahrheit, so wie es die Bürger sehen. Aber es ist zumindest das Resultat der schwarmintelligenten Auseinandersetzung und vor allem auch Entscheidungsbildung innerhalb eben jener Leute oder unter jenen Leuten, die dann von den politischen Entscheidungen entsprechend unter den Konsequenzen zu leben haben. Und diese Erdung, diese Rückkoppelung, diese Bodenhaftung, ganz etwas Entscheidendes in der schweizerischen Politik und verhindert, zumindest erschwert sie jene Fallhöhe, jene Abgehobenheit, eben jene institutionalisierte Arroganz, die wir leider in immer mehr repräsentativen Demokratien in Europa beobachten. Und im Moment findet ja eine Gegenreaktion statt. Immer mehr Leute merken das, ihnen fällt das auf. Sie sehen natürlich auch die desaströsen Ergebnisse des politischen Handelns der Parteien, die da viel zu viel Macht an sich gerissen haben. Eine Verwaltung, ein Staat, der ausufert, aber immer weniger auf den Boden bringt, immer weniger zustande bringt, aber immer mehr kostet. Und das erzeugt natürlich Gegenströmungen, das erzeugt natürlich auch demokratische Reaktionen und dies wiederum produziert Stress im System. Das ist die Situation und in der Schweiz ist das Ganze etwas weniger ausgeprägt, weil wir eben diese direkte Demokratie haben. Und morgen wird abgestimmt über ein Thema, das natürlich europaweit, vielleicht weltweit beschäftigt, nämlich über die Migration. Wie viel Migration darf es denn sein? Was ist zu viel? Die Keine 10 Millionen Schweiz Initiative steht zur Abstimmung. Und wenn sie angenommen wird, ja, dann ist der Bundesrat, unsere Regierung gezwungen, einen Bevölkerungsdeckel bei 10 Millionen reinzuziehen. Momentan haben wir in der Schweiz etwas über 9,1 Millionen ständige Wohnbevölkerung. Stellen Sie sich vor, als ich auf die Welt gekommen bin, waren es noch 5,8 Millionen. Wir haben einen Ausländeranteil in der Schweiz von 27%. Allerdings dies vor dem Hintergrund massiver Einbürgerungen in den letzten 10 Jahren. Also wenn Sie da nicht so fleißig eingebürgert hätten, dann wäre der Ausländeranteil viel höher. In Deutschland zum Vergleich, wo ja der Stresspegel auch schon gestiegen ist, sind Sie bei etwa 15-16%, vielleicht sogar 14%, behaften Sie mich jetzt nicht auf die Details, also mehr oder weniger die Hälfte von dem, was wir in der Schweiz sehen. Und das ist natürlich auch eine gewaltige Integrationsleistung, die da gelungen ist, auch durch die Dezentralität unserer Schweiz. Aber es verstärkt sich eben das Empfinden, zu viel ist zu viel und es kommen vor allem auch zu viele von den Falschen. Und nun also eine vermutlich EU-weit intensiv beobachtete Ausmarchung, ein Volksentscheid, der Signalwirkung haben wird und viele Leute im schweizerischen Establishment sind entsetzt und möchten natürlich auf keinen Fall, dass die Bevölkerung hier die Zuwanderung nun auf diese Art und Weise begrenzt. Was man sieht in der Schweiz, aber das gilt sicherlich auch für andere Länder, insbesondere für Österreich und Deutschland. Wir sehen natürlich in der Zuwanderungsfrage einen Interessenskonflikt zwischen den Eliten und der Bevölkerung, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken. Es gibt viele Profiteure dieser ungebremsten Zuwanderung. Das sind zum Beispiel die Konzerne, die billige Arbeitskräfte anstellen können und wenn es dann abwärts geht mit der Wirtschaft, entlässt man sie und dann werden sie arbeitslos in der Schweiz, bleiben in unseren Sozialwerken und wir sehen jetzt ja schon markant höhere Ausländerarbeitslosigkeit als im Durchschnitt, beispielsweise im Tiefbau. 9% der ausländischen Arbeitskräfte in diesem Sektor sind arbeitslos, also 9% Arbeitslosenquote, das ist sehr, sehr hoch, 3% ist der Regelfall. Ungeachtet all dessen wollen die Baukonzerne immer wieder neue Ausländer in die Schweiz holen und da sehen Sie natürlich, dass das nicht aufgeht. Man müsste zuerst natürlich die Arbeitslosen wieder ins Arbeitsleben hineinführen. Also die Konzerne profitieren von günstigen Arbeitskräften. Die Bauwirtschaft, die Baulobby ist natürlich hoch beglückt durch diese massiven Zuströme von Migranten. Das macht natürlich Wohnraum erforderlich, dass Renovationen, Ausbauten, das sind gewaltige Cashbringer, die wir da sehen, dass die ganze gewerkschaftliche Seite, die profitiert ebenfalls massiv, denn wenn Sie eine so massive, eine intensive Zuwanderung haben in ein Land, müssen Sie natürlich intern anfangen, den Arbeitsmarkt zu regulieren. Das gibt dann Gesamtarbeitsverträge, daraus resultieren auch konkrete Beträge, die da kassiert werden. Die Gewerkschaften kassieren Millionen von den Firmen dank dieser Regulierung, Überregulierung des Arbeitsmarkts. Also die Zuwanderung macht auch den liberalen schweizerischen Arbeitsmarkt kaputt. Wir haben die Asylindustrie, die Asyllobby, die profitiert. Natürlich, das muss dann integriert werden, das muss mit Anwälten bewirtschaftet werden, da gibt es Klagen und so weiter. Das ist ein Schneeballsystem. Das sind die Profiteure, die Notleidenden, das ist die Bevölkerung. Steigende Mieten, steigende Preise, mehr Druck am Arbeitsplatz, Lohndruck, Staustunden, überfüllte Züge, Infrastrukturüberlastung, Überlastung der Sozialwerke, steigende Kriminalität, natürlich importierte Kriminalität. Das sind die Auswirkungen, die eben bei der Bevölkerung zu spüren sind, während eben die Profiteure in der Elite, wenn man es mal so zusammenfassen will, anzusiedeln sind. Und dieser Interessenskonflikt, der materialisiert sich und wir sind sehr gespannt. Nach Umfragen hat die Initiative, sehr viel Zustimmung, aber ob es dann wirklich durchkommt am Ende, das werden wir sehen. Die EU macht natürlich Druck, hat hier schon verschiedentlich gesagt, also auf keinen Fall dürft ihr das annehmen. Das wäre ganz ein falsches Signal. Nein, im Gegenteil, wenn die Schweiz hier die Kraft hätte, die Zuwanderung zu bremsen, zu drosseln, und zwar nicht, weil da ein paar Politiker auf diese Idee gekommen wären, sondern weil es aus der Bevölkerung herauskommt, weil sich hier ein Unbehagen demokratisch in einem Volksentscheid zum Ausdruck bringt, dann wäre das natürlich etwas ganz Gewaltiges. Und diese Maßlosigkeit, ich habe hier schon oft darüber gesprochen, diese Maßlosigkeit ist für die Schweiz tödlich, ist gefährlich. Mit so einer massiven Zuwanderung machen sie ein Land kaputt. Das geht nicht, das schafft man eben nicht. Und Sie sehen sie auch in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, wie sich da die Realität verändert hat durch eine komplett ungesteuerte, ungewollte und auch den Interessen der betreffenden Länder nicht dienliche, ja geradezu schädliche Migration, Massenmigration. Ganz wichtig, letzter Punkt, es gibt ja auch von Verständigen, von vernünftiger Seite, würde ich meinen, Gegenargumente, die sagen, ja nein, aber wir brauchen doch Zuwanderung, das kann es doch nicht sein. Das ist richtig, man braucht eine Zuwanderung, beziehungsweise man muss die Möglichkeit haben, selbstverständlich hier dosiert und interessengeleitet eine gesteuerte Zuwanderung zuzulassen. Und bei dieser Initiative geht es nicht darum, ob Zuwanderung ja oder nein, sondern es geht um ein Problem, nämlich das Problem der Massenzuwanderung. Über 150.000 netto, über viele Jahre, ganze Städte sind da in die Schweiz hineingeströmt. Das ist einfach zu viel und dieses zu viel will man drosseln. Und hier muss man auch aufpassen, dass man nicht der Polemik und den Fake News der Gegenseite zum Opfer fällt. Also das ist vielleicht noch etwas interessant, jetzt auch für Sie außerhalb der Schweiz das zu erfahren. Ich war einige Tage in Nordeuropa, zuerst in Estland, jetzt in Finnland. In Estland natürlich eine sehr kritische Sicht auf Russland. Ich habe mit dem ehemaligen Premierminister ein längeres Gespräch darüber geführt. Ich werde das auch für die Zeitung verarbeiten. Ich habe den Geheimdienstbericht des estnischen Nachrichtendienstes ausgewertet, darüber einen Artikel geschrieben in der neuen Weltwoche-Ausgabe für Deutschland. Und das ist eben wichtig. Ich war zuletzt in Moskau, habe mir die Seite angehört, wie reden die Russen. Und das ist wichtig, es ist entscheidend, dass man eben auch hier sich um Verstehen bemüht, diesen Standpunkt zur Kenntnis nimmt. Aber auf der anderen Seite gehört eben zu einem umfassenden Verstehen auch, dass man sich mit den Argumenten derer auseinandersetzt, die eben im Schatten des Riesen Russland leben. Und das sind die Balten, das sind die Esten, die eine traumatisierte Geschichte haben, natürlich auch mit der Sowjetunion, mit Russland. Besetzung, Gräueltaten, Verschleppungen, Bolschewismus, Gulag und so weiter. Das hat natürlich Spuren hinterlassen und prägt das Bild bis heute authentisch. Ob dann das die Optik ist, die wir uns eins zu eins zu eigen zu machen haben, das ist noch was ganz anderes. Da würde ich warnen davor, das ist nicht richtig. Aber man muss auch anerkennen, dass es eben diese Erfahrungen gibt. Und die muss man natürlich auch irgendwo eingemeinden, wenn man versucht, eine Antwort zu finden auf den Umgang. Dann in Finnland, auch ein Land mit einer sehr speziellen Geschichte mit Russland, mit einer sehr antagonistischen Geschichte. 51 Kriege hat es zwischen Finnland und Russland gegeben in den letzten rund 1000 Jahren. Berühmt natürlich der sowjetisch-finnische Winterkrieg während des Zweiten Weltkriegs, den die Finnen ja heldenhaft für sich entscheiden konnten unter dem sagenumrankten Marschall Mannerheim, der ja eine sehr, ja, auch umstrittene, aber letztlich glaube ich, im nationalen Interesse Finnlands stehende Schaukelpolitik betrieben hat während des Zweiten Weltkriegs. Sicherlich eher ein Vertreter des also nicht nur ein dezidierter Vertreter des antikommunistischen Lagers, aber er ist eben doch nicht dann zu den Nationalsozialisten übergelaufen. Hitler hat ja immer versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen, aber der Marschall, der Realist, hat hier eine interessante Politik der Distanzierung aufrecht erhalten können, obwohl man einen gemeinsamen Feind damals hatte. Und in Finnland habe ich Gespräche geführt, unter anderem mit Industriellen aus dem Rüstungsbereich. Und ich kann Ihnen zusammenfassen, wie hier diese Finnen, die also überhaupt nicht im Verdacht stehen, irgendwelche Verbandelungen mit dem Kreml oder gar Sympathien zu Putin oder zum russischen Großstaat zu haben, was die sagen. Punkt 1, dieser Krieg in der Ukraine ist der Fehler des Westens. Das ist interessant. Das wird hier also ganz deutlich ausgesprochen. Dieser Krieg ist der Fehler des Westens. Man habe Putin in eine unmögliche Lage gebracht durch diese NATO-Osterweiterung, durch diese Zwängerei, die Ukraine unbedingt ins westliche Militärbündnis eingemeinden zu wollen. Und damit habe man den Bären provoziert, habe man den Bären gestochen. Und Bären seien eben intelligente Tiere und die würden irgendwann ganz brutal zurückschlagen. Und das sei der Fehler des Westens, eines Westens, der überheblich geworden sei nach dem Ende des Kalten Kriegs. Das sagen sie hier, aber sie betonen gleichzeitig, wir sind keine Russland-Romantiker. Wir erachten Russland als ganz gefährliches Land und man muss sich dagegen verteidigen, man muss gerüstet sein. Die Russen akzeptieren nur Stärke und nicht Schwäche. Aber ungeachtet dessen ist es ein kompletter Blödsinn, was der Westen da gemacht hat seit 1990. Also dieser Krieg ist der Fehler des Westens. Das ist eine Erkenntnis, die man bei uns überhaupt nicht in die Diskussion einbeziehen will, hier in Finnland. Zu meiner Überraschung ist das also in aller Offenheit ausgesprochen worden. Zweitens, trotz allen Jubelmeldungen und Drohnenerfolgen, die Ukraine kann diesen Krieg militärisch nicht gewinnen und es wird der Ukraine auch nicht gelingen, die Russen von ihrem Gelände zu vertreiben. Also ist es Wahnsinn, ist es Unsinn, diesen Krieg einfach weiterzuführen, diese Blutmühle zu füttern, anzuheizen, mit dem Resultat, dass immer noch mehr Menschen sterben werden. Also eine ganz falsche Sache. Es gehe in diesem Krieg, in diesem Konflikt, nicht um die Frage von Gut oder Böse, sondern um die Frage von Aktion und Reaktion und um die Frage, ob man unter den Konsequenzen dieser Konfrontationspolitik gegenüber Russland leben wolle. Ist auch interessant. Also die Finnen sind hier unglaublich nüchtern unterwegs, viel realistischer als da die zentralen Instanzen der Europäischen Union, die die Wahrnehmung natürlich bei uns prägen und falsch prägen, wenn man hier abstellt auf diese Nahbetrachtungen gewissermaßen an der unmittelbaren Konfliktlinie. Und man hat in diesem Zusammenhang auch gesagt, aufgrund der starken Negativbeurteilung der Europäischen Union, dass sich eigentlich die nordischen Staaten zusammenschließen sollten zu den Vereinigten Staaten von Nordeuropa, um hier ein Gegengewicht zu bilden zu einer dysfunktionalen Europäischen Union. Das ist übrigens in Estland und in Finnland übereinstimmend gewesen, die total negative Einschätzung der Europäischen Union. Das sind also richtig gehende Abgesänge, sind da formuliert worden, man ist schwer enttäuscht und man schüttelt nur den Kopf über das, was da in Brüssel passiert, was in Paris passiert, was in Berlin passiert. Man sieht also diese Verwirrtheit, die wir ja auch bei uns immer wieder diagnostizieren, die wird hier in klarsten Farben gezeichnet. Das ist das Thema, wie lange der Krieg noch gehen wird, wie er ausgehen wird. Diese Prognosen waren hier schwierig zu bekommen, aber ganz klar dann auch zum Schluss der Satz, wenn man eine Strategie habe, die Russland zur Kapitulation zwingen wolle, dann sei das das Gefährlichste überhaupt. Denn wenn Russland kapituliert, werde es vorher noch einen Atomkrieg geben. Das sagen hier Rüstungsexperten, das sagen Militärexperten, das ist sozusagen die Stimme aus der Wirklichkeit. Schnitt, harte Gegenposition. Wir hatten dann auch noch neben diesen Gesprächen die Möglichkeit, eine richtige finnische Sauna zu erleben auf einer Insel in einem Holzhaus. Und da muss ich Ihnen sagen, da kommen Sie in ein ganz anderes Lebensgefühl, auch der sozialen Gleichheit, weil in diesen Saunas, da sind dann sehr viele Leute und da ist man also vom Konzernchef bis zum Fahrer sozusagen, ist man dann gleichgestellt und es ergeben sich die interessantesten Gespräche in der Natur, sozusagen auf einer kleinen Insel, in so einer Sauna-Blockhütte. Das ist etwas Unglaubliches und irgendwo auch Ausdruck jener tiefen Entspanntheit, die einem hier unter anderem in Finnland begegnet. Nun zur Ausgabe der Weltwoche. Alexander Grau, der hochgeschätzte Buchautor, Publizist, Philosoph, beschäftigt sich mit dem Geschichtsbild von Björn Höcke Unser Videopodcast hat ja da große Diskussionen angestoßen in Deutschland. Und Alexander Grau setzt sich jetzt sehr kritisch mit einigen Positionen von Höcke auseinander. Das lesen Sie in der neuen Ausgabe. Dann ist mein Interview drin mit Alexei Puschkow. Puschkow ist einer der prominentesten Exponenten der russischen Außenpolitik. Er macht das ganz große Panorama auf, schildert aus seiner Sicht den Niedergang Europas. Er ist hochkultiviert. Dann die Entstehungsbedingungen des Krieges, den Verlauf und die Szenarien, die zu erwarten sind. Müssen Sie unbedingt lesen, gibt es bei uns so nicht in der Darstellung. Gegenposition dann mein Editorial, dort der Geheimdienstbericht Estlands mit einer ebenfalls gefriergetrockneten nüchternen Darstellung der Situation aus estnischer Sicht, aus der Sicht eines Kleinststaates, für den natürlich so ein Riesengebilde wie Russland eine akute Bedrohung darstellt, mit Nationalitätenproblemen, die man auch hat aufgrund der Sowjetzeit und so weiter. Also eine hochinteressante Perspektive, die man aber immer auch sehen muss in ihrer historischen Bedingtheit. Und damit natürlich auch Begrenztheit. Das kann man nicht einfach universalisieren. Und die Gefahr heute in der Europäischen Union besteht darin, dass dieses Gebilde so schlecht geführt ist, dass eben dann Positionen wie beispielsweise die baltische plötzlich ein Übergewicht bekommen kann in der Bestimmung der Außenpolitik der Europäischen Union, weil eben die Deutschen momentan absolut ein Vakuum bilden. Es ist eine schreckliche Führungsverlotterung, die wir da sehen. Überhaupt keine kohärente Position, überhaupt nichts, woran man sich festhalten könnte. Also die Politik hinterlässt, und das wird hier auch so dargestellt, einen himmeltraurigen Eindruck. Das sind natürlich Schwierigkeiten, die es entsprechend da zu gewärtigen gilt. Darüber rede ich, schreibe ich in meinem Editorial. Dann haben wir ein tolles Interview über die Situation in Kuba. Da brodelt es ja auch, da geht es auch jetzt los. Ich habe noch gesprochen mit dem ungarischen Staatspräsidenten Suljok, der sich da von einer Art Putsch bedrängt sieht durch Ministerpräsident Magyar. Ministerpräsident Magyar, der neue Mann in Budapest, in Ungarn, der hat sich bereits geäußert zu unserem Interview, sehr kritisch über die Weltwoche. Er hat gesagt, ja, das ist ja dieser Chefredaktor, der Viktor Orban nach Moskau begleitet hat. Finde ich jetzt noch interessant, dass der Ministerpräsident sich die Mühe nimmt, auf diese Art und Weise auf uns einzugehen. Und was er eben auslässt, ist auch vielsagend. Er hätte schreiben können, was nämlich Sache ist, dass ich ihn begleitet habe nach Kiew und nach Moskau. Aber das lässt Magyar weg und das zeigt Ihnen, dass wir es hier eben nicht mit einem Staatsmann in dem Sinn, im engeren Sinn zu tun haben, sondern mit einem parteipolitischen Polemiker, der eben die Wirklichkeit so zurechtschneidet, dass dann bei seinem Zielpublikum der gewünschte Eindruck entstehen soll. Ja, das sind ja diese Pilgerfahrten da nach Moskau in den Kreml, die kannst du ja nicht ernst nehmen. Also ein Angriff ad personam, ohne sich aber mit den Argumenten auseinanderzusetzen, die der Staatspräsident, ein angesehener Verfassungsrechtler, aufbereitet. In unserem Interview, das übrigens auch im ungarischen Staatsfernsehen groß diskutiert wurde, auch da von Magyar nur persönliche Angriffe gegen den Staatspräsidenten, aber nichts zu seinen verfassungsrechtlichen Argumenten. Und das ist doch sehr erhellend, zeigt aber auch, wie wichtig das ist, dass die Weltwoche hier mal eine andere Sicht aufreißt, um da eine Diskussion anzustoßen. Viele weitere Themen dann noch in dieser Ausgabe drin, auch der Fahnenkrieg im Bundestag und die selektive Politik des Kanzlers. Damit aber möchte ich es bewenden lassen. Hier dann bald der Abflug in Richtung Heimat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auch ein wunderbares Wochenende. Bleiben Sie dran. Wir sind natürlich auch weiterhin für Sie im Einsatz.